Schnapsidee. Der Podcast über Liebe, Love und Sexy sein. Mit ihren Moderatorinnen Anna Zimt und Paula. Präsentiert von Im Gegenteil. Ab geht's.
Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge.
Zu einer neuen Folge von Schnapsidee, der Podcast über Liebe
und Love
und Sexy sein.
Yes, sir.
Hallo, ihr Lieben.
Yes, sir. Hallo, liebe Anna.
Wie geht es euch? Hallo, liebe Paula. Du bist immer noch ein bisschen verpixelt, aber dein Aussehen kann nichts schmälern. Es ist trotzdem ein wunderschöner Anblick.
Vielen Dank. Ansonsten sind es oft
auch sehr grobporig.
Ja, ansonsten sind es oft Pickel. Diesmal sind es nur Pixel. Damit kann ich leben.
Damit kann ich leben.
Yes.
Ja, ich kann damit auch sehr gut leben. Hallo, ihr lieben Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Runde von Schnapsidee. Ich hoffe, wir hoffen, euch geht es gut. Ihr seid weiterhin gesund.
Ja.
Und munter.
Wir
kommen gut durch die Ausgangssperre gefühlt, ja.
Genau,
ich wollte sagen,
wir sind nämlich immer noch in Quarantäne, in einer Fernsituation quasi, in einer Fernschalte. Und so schnell kommen wir da auch nicht gerade hinaus. Ich weiß auch am Anfang, als ich dachte, weißt du noch, Anna, die erste Folge haben wir aufgenommen und da dachte ich noch so, naja, wir sehen uns wahrscheinlich in 3 Wochen wieder. Das wart vor vielen Wochen gewesen.
Ich, ganz im Ernst, ich zähle nicht mehr mit, ich weiß nicht genau, seit wann, weißt du, wie viele Wochen das jetzt schon so ist? Ist das die 5. Woche?
Ich glaube, das ist die 5. Woche. Also ich habe aber auch das Zählen aufgegeben, irgendwann bei 25, bei Tag 25 habe ich irgendwann gedacht, ach naja, es ist jetzt einfach ein Tag. Es ist ja ganz egal.
Also ich habe das einfach jetzt so angenommen und denke, ich werde einfach irgendwann überraschend sagen, ach so, jetzt dürfen wir wieder raus. Aha, gut. Also ich werde das jetzt als Normalsituation erstmal annehmen und dann quasi, wenn es vorbei ist, als Sonderlichkeit.
Ja, es ist bei mir ungefähr genau das Gleiche. Ich freue mich aber schon wahnsinnig auf bestimmte Dinge, aber
Welche Dinge sind denn das? Diese bestimmten Dinge, auf die du dich freust?
Ich bin ja so ein wahnsinniges Gewohnheitstier, ne? Also bei mir ist es schon so, ich liebe die Routine und bin ich erst bei mich, das dauert sehr lange und auch mit sehr viel Gegenwehr, psychischer Gegenwehr, innerlicher, eine neue Situation zu akzeptieren und auch mal zu umarmen. Aber dann, wenn ich das erstmal geschafft habe, dann fällt es mir auch schwer, dann mal wieder loszulassen. Und ich weiß jetzt schon, was jetzt passiert. Wenn die Quarantäne vorbei ist, dann muss ich mich erstmal wieder an das ganz normale Leben gewöhnen. Ich glaube, so geht uns geht's wahrscheinlich aber auch den meisten. Ich freue mich aber auf ganz bestimmte Dinge, wie zum Beispiel einfach hinaus in diese Welt und einfach irgendwie ein schönes Bier trinken und anderen Leuten so richtig nah sein im Sinne von
Kuscheln.
Einfach mal abklopfen, sich so nah beieinander sitzen, so einen schönen Abend.
Du willst
Abend
wieder gemeinsam. Nur ins Gesicht patschen, ne? Einfach mal wieder schön mein freundes Gesicht
Anna,
patschen.
Ich wollte es so nicht sagen. Ich habe es versucht. Ich habe es versucht zu umformen, verbal. Aber ich meinte damit, ich freue mich schon sehr darauf, dir wieder ins Gesicht zu patschen. Ja. Das ist das, worauf ich mich am meisten freue. Also dich so auch so ein bisschen anzudrücken und so ein bisschen zu doll deine Füße zu nehmen. Das ist ja auch etwas, was du liebst. Du tust aber so, als würdest du es nicht so gern mögen. Aber ich liebe das, wenn du so auf meinem Sofa liegst und dann drücke ich so ein bisschen deine Füße, dass du sagst, nicht kitzeln.
Das liebe ich auch.
Nicht
so
doll.
Irgendwann kitzelst du dann oder dann machst du so bestimmte Moves, da muss ich dann, das ist mir zu kitzelig. Aber eigentlich liebe ich das, wenn du immer so, das ist so wie Akupressur auf eine Art. Du drückst dann meine Füße auch generell, irgendwas, ein Körperteil, das dann gerade bei dir liegt von mir, was ich gerade so anbiete, da drückst du dann einfach mal so rein. Und wenn du es auf eine bestimmte Art drückst, dann fängt es an zu kitzeln oder weh zu tun. Aber meistens zu 80% ist es ein gutes Drücken. Ich fühle mich dann sehr gut gedrückt.
Ja, ich muss sagen, dass diese Drückgeschichte, ne, das ist jetzt mal mein Tipp an alle, die sich überlegen, ach, was soll ich jetzt eigentlich nochmal so mit meinem Partner machen oder so. Das ist auch etwas, was mein Partner, was der Chrissy sehr liebt, du auch.
Ich habe die ganze Zeit Vater verstanden, du hast Partner
Vater.
Gesagt, ne?
Genau, mein Vater.
Das ist mein Vater, der Chrissy sehr liebt. Wenn ihr mal überlegen wollt, was ihr mit Vater so machen wollt.
Nee, wir haben jetzt in der Quarantäne den Beziehungsstatus gewechselt. Ja. Vom Partner
oder nennt
zum
ihr
Vater.
Euch immer, nennt ihr euch jetzt immer so Vater und Mutter? So, das, so sprecht ihr euch jetzt immer so an.
Nee, und das wird niemals passieren. Ich habe gesehen, dass Heidi Klum, jetzt frag nicht, warum ich das weiß, es ist ein Geheimnis, warum ich das weiß, ich möchte nicht öffentlich darüber reden, aber Heidi, Heidi Klum nennt ihre Mutter nicht Mama, sondern Oma. Und ihre Mutter nennt sie auch nicht Tochter, sondern Mama, weil sie ja eine Mama ist. Und die Oma eine Oma.
Ach so, die reden immer so miteinander, wie sie von quasi über ihre Kinder quasi sprechen. Geh mal zur Oma, geh mal zur Mama. Und jetzt sprechen die sich aber auch noch gegenseitig so an. Vielleicht wäre das einfach zu viel gefordert, also zu eine Überforderung, wenn man jetzt auch noch sagen, also erst, ne, das ist zu viel. Ist zu
viele
viel
Namen für einen Menschen.
Ja.
Ist viele Bezeichnungen. Bezeichnung. Entscheide
wenn
dich.
Ich jetzt Tochter, Heidi, Mama, Kind.
Ja, ja. Das ist einfach so, dass Heidi hat einfach gesagt, also entscheide dich. Du bist jetzt entweder Oma oder Mama. Beides ist hier, kommt dir nicht in die Tüte. Man kann nicht alles sagen.
Jeder kriegt nur einen. Eine Bezeichnung. Jeder kriegt nur einen Namen.
Ungefähr so muss es
wahrscheinlich
gewesen sein.
Wird gar nicht mehr mit Namen gesprochen, sondern einfach nur mit der, ich wollte gerade sagen, Berufsbezeichnung, mit dem Familienstatus innerhalb der, du weißt, was ich meine.
Ja, ich möchte dazu sagen, wenn ich einmal Kinder kriege, ich weiß nicht, warum ich denke, ich muss das wie so ein Musical aus Anna Tefka oder sowas präsentieren gerade.
Ja. Was wäre dann?
Dann würde ich niemals Mama heißen wollen. Also ich möchte bitte nicht, dass du mich zum Beispiel mit Mama ansprichst, wenn ich mal.
Wie soll denn das gehen?
Ja,
nein, da würde sich alles in mir verkrampfen. Es ist eher wichtiger, das Fatale ist, kann eher sein, dass Chris dich dann irgendwann so nennt.
Nein, das habe ich schon.
Da muss man gut aufpassen. Aber das, ich glaube, dass, wenn man halbwegs cool ist, passiert das nicht.
Ja, Vorsorge ist die halbe Miete, sag ich da, Leute. Das habe ich natürlich schon am dritten Date geklärt. Das wäre eine absolute Red Flag, so wie man sagt. Gewesen.
Im neuen coolen Dating-Slang.
Ein No-Go. Ich habe übrigens gestern eine Folge mit Chris aufgenommen und dann habe ich gesagt, was ist eigentlich das Gegenteil von No-Go? Und er meinte, Go. Ich dachte so, ach so.
Go-Go.
Da habe ich kurz gedacht, ja, naja. Also ich hab schon Abitur, Leute, aber ich wusste einfach nicht,
was das Gegenteil. Aber das hast du ja im Kiosk gemacht, das wissen wir doch schon.
Genau, das wisst ihr ja. Ich wusste einfach nicht, was das Gegenteil von No-Go. Also, weißt du, ich dachte so, wie ist denn die Bezeichnung? Und dann meinte er, naja, Go. Das fand ich verblüffend einfach.
Das ist auch verblüffend einfach, ja. Paula, erzähl doch mal, wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Mir geht's richtig, richtig gut. Ich hatte gerade einen schönen und ordentlichen, einen ausgedehnten Migräneanfall. Für alle Leute, die das nicht kennen, bei mir ist das so mit so einer Aura. Ich fasse das ganz gut zusammen. Dann habe ich ganz tolle Kopfschmerzen und dann muss ich immer kotzen. Und das hält ungefähr so 5 Stunden, Gott sei Dank, nur an. Es gibt ja Leute, die haben damit so richtig zu kämpfen und haben das so richtig chronisch oder immer wieder, ganz oft die Woche. Und ich habe das irgendwie so 4-mal im Jahr. Und dann kommt's aber dicke, dicke, dicke. Und ich merke das schon immer, das staut sich so an, wenn sich zum Beispiel so Lebensumstände ändern. Also so, ich glaube, psychischer Stress. Und bei mir ist es so, das ist psychischer Stress nicht im Sinne von, ich habe viel zu tun. Also das kann es auch sein, aber eher so Änderungen, Systemänderungen, Strukturänderungen und sowas. Weißt du, die großen Dinger. Mhm. Das bollert bei mir rein, aber nicht in dem Moment, in dem sich das verändert, sondern erst später. Also wenn ich eigentlich weiß, ich wusste jetzt, es ist Ostern, ich habe 3 Tage frei, wir haben keine Podcasts aufgenommen, ich habe gearbeitet.
Ja, wenn du in einem Safe Place dann eigentlich bist, ne?
Ich also war
dann,
in
wenn
der,
irgendwie die Gefahr gebannt ist wahrscheinlich.
Genau, ich war quasi in einer kompletten Entspannung, ich hatte mir mit Chris überlegt, wir streiten uns heute Abend nochmal, weil ich dachte, geil, schön. Endlich Zeit dafür.
Einfach mal zum Entladen, genau, das haben wir jetzt so lange vor uns hergeschoben.
Ja.
Es ist 19 Uhr, Chris, jetzt geht's los. Hast du was bereitgelegt? Wer darf anfangen? Da geht der erste Streit schon vonstatten. Toll.
Ja, aber alles, weißt du, in vernünftigen Bahnen, sag ich mal. Aber dann kam es leider, dann kam leider ein Migräneanfall quasi am nächsten Tag eigentlich richtig so erst. Und das ist immer ein bisschen anstrengend. Das ist immer sowas, wenn ich's hab, denke ich, ich möchte am liebsten, also es ist einfach nur schlimm. Es fühlt sich an, als würde mein Kopf mit in der Schraubstock sein. Und ich denke so, dass ich kenne keine schlimmeren Schmerzen. Und danach denke ich immer, naja, es geht ja immer wieder vorbei. Weißt du, es ist so, als würde man Geburtsschmerz vergessen oder sowas, glaube ich, sowas ähnliches. Ich vergesse immer, wie doll das war. Erst wenn ich es wieder habe, denke ich, oh Gott, das ist ja furchtbar. Und danach denke ich, es ging. Naja, aber nichtsdestotrotz, das hatte ich gerade, nichtsdestotrotz geht es mir fantastisch. Außer, dass ich deswegen so ein bisschen katermäßig aufgewacht bin, habe ich gute Stimmung. Ich vermisse mein Zuhause, ehrlich gesagt, ein bisschen im Sinne von, ich vermisse dich und David jetzt schon, also es wird schon mehr. Ich habe das Gefühl, wenn wir uns jemals wiedersehen, wie sieht's genau aus? Wie fühlt ihr euch an? Wie riecht ihr nochmal? So die allgemeinen Fragen. Ich würde jetzt, weißt du, so Kleinigkeiten. Das hat aber eher mit dem Menschen als mit dem Ort zu tun. Und das merke ich schon, dass mir das fehlt. Aber ansonsten bin ich guter Dinge. Also geht's mir sehr gut. Liebe Anna, wie geht's dir?
Jetzt auch wieder ganz gut. Ich habe ja in der letzten Woche schon gesagt, so lass mal lieber noch nicht über Depressionen sprechen, weil jetzt bin ich da gerade wieder raus. Und ich habe das Gefühl, es schleicht sich aber so ein, dass ich einmal die Woche scheinbar so 1,5 Tage habe, in dem ich es einfach satt habe, diese Situation. Und irgendwie dann ganz traurig bin und dann irgendwie so oder so, also wirklich so, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich vermisse dann einfach 1,5 Tage ganz, ganz stark mein altes Leben und das, was ich normalerweise dann mache und den Spaß und die Leichtigkeit. Und dann, ich telefoniere halt auch mit meinen engsten Leuten und so telefoniere ich dann auch. Und das ist auch wirklich sehr, sehr schön. Ich habe mit Julius Kraft ganz, ganz, ganz viel, also Tage, irgendwie so mehrere Tage hintereinander. Und dann haben wir immer nur gesagt, ja, wir treffen uns nur auf eine Kippe. Und dann haben wir immer so 3 Stunden telefoniert. Und das war immer, das war wirklich richtig schön. Aber das ersetzt es halt nicht. So, das ist halt immer so ein irgendwie immer so ein fauler Kompromiss dann so. Und dann ist es dann nach 1,5 Tagen, finde ich das so, dann ist es auch wieder gut, dann ist es auch ein okayer Kompromiss, dann kann ich damit wieder ganz gut leben und irgendwie wieder was Positives sehen. Aber ich habe das Gefühl, das wird sich wahrscheinlich so etablieren, dass ich von 7 Tagen 1,5 Tage so einen Downer habe und mich irgendwie schlecht aufraffen kann und genervt bin und frustriert so. Aber eigentlich geht's mir sehr, sehr gut. Ich wollte mich an dieser Stelle nochmal auch ganz herzlich bedanken, weil ich auf meinem Kanal habe ganz viele ganz liebe Nachrichten bekommen, weil Max und ich ja einen neuen Podcast rausgebracht haben.
Genau, am 9. April war es soweit. War es
genau,
soweit
am 9.
gewesen.
April kam die erste Folge raus und morgen am Donnerstag kommt schon die zweite Folge raus, die heißt Der Promi. Wir erzählen uns ja immer immer abwechselnd quasi von einer Affäre. Und ich, Max hat den Anfang gemacht, hat über die Spanierin geredet und ich erzähle in der zweiten Folge über ein Tête-à-Tête mit einem Promi. Und das kann man auf Podimo gerne hören, wenn man möchte. Heißt Max und Anna Zimt, Geschichten einer offenen Beziehung. Jedenfalls war ich ja wahnsinnig aufgeregt davor. Ja, du wolltest was sagen.
Ich habe gerade nachgesehen und zwar am 16., wenn ihr das hört, ab dem 16. ist das raus. Und zwar könnt ihr das auf Podimo. Ja. Podimo. So wie es klingt. Könnt ihr die App downloaden und das sich dann anhören.
Genau, ihr müsst euch auch nicht irgendwie blöd anmelden oder irgendwie mit E-Mail so, sondern ihr ladet die einfach runter und dann könnt ihr loslegen. Und da war ich sehr, sehr aufgeregt davor, weil es hat ja noch keiner Max' Stimme gehört und so. Und es waren aber so viele liebe Nachrichten, die kamen. Max hat sich auch total gefreut. Er ist ja nicht bei Social Media aktiv. Ich musste das quasi immer so überbringen, die ganzen Nachrichten. Ja. Und ganz lieb. Also vielen, vielen Dank für eure lieben Nachrichten. Wir haben uns sehr, sehr gefreut.
Sehr
und deswegen,
schön.
Also das war Balsam für die Seele und hat mir sehr gut getan. Und wie gesagt, die Telefonate und so mit meinen Freunden haben mir sehr gut getan. Eine gute Freundin von mir, die hat sich, also ich finde es auch geil, was manche Leute sich so jetzt im positiven Sinne auch erlauben. Ne? Die hat sich einfach mitten am Tag gesagt, Anna, ich lass mir jetzt eine Badewanne ein. Heute erlaube ich mir, im Badezimmer zu rauchen. Hat die sich um 3:30 nachmittags, hat die sich einen Film angemacht, hat sich mit einem Weinglas in die Badewanne gelegt, geraucht und hat gedacht, das ist mein Leben gerade. Das ist einfach mein Leben gerade. Und ich dachte so, geil. Das ist irgendwie geil. Das fand ich richtig geil. Also da habe ich nochmal gedacht, ja stimmt, das ist so die Zeit, in der können wir auch einfach mal ein bisschen ausbrechen und ein bisschen rebellisch sein. Auch in unseren scheiß 4 Wänden.
Ja, ach toll. Schön, sehr gut.
Ja, ne?
Ja, das liebe ich.
Finde ich auch richtig gut.
Fühle ich komplett. Ich wünschte, ich hätte eine Badewanne hier. Würde ich sofort machen.
Habt ihr keine Badewanne?
Nein, wir haben keine Badewanne. Das ist ein Downer, weil vor allen Dingen, Chris ist wirklich ein richtiges kleine Badonixer, sag ich mal. Der ist wirklich, also, wenn man nur das Wanne nicht mal zu Ende buchstabiert hat, da ist der schon nackt ausgezogen und sitzt drin. Genau, da ist er schon, hat er schon die Quietscheente ausgepackt. Der liebt Baden total, also der ist ein totaler Bader. Es gibt ja Leute, denen ist es komplett egal. Es gibt Leute, die sagen, oh, geil. Und der ist auf jeden Fall ein, oh, geil Typ. Und deswegen, das ist echt scheiße. Ja. Schade auf jeden Fall.
Ja, das ist wirklich blöd. Ihr könntet da, weil das hätte ich so gut gefunden, ihr hättet ja mal so eine Folge Mundschutz-Talking. Also wer es immer noch nicht mitgekriegt hat, ne? Chris und Paula haben einen Podcast zusammen, Mundschutz-Talking heißt der. Und das wäre so geil, hättet ihr eine Badewanne und hättet ihr so geil, so Loriot-mäßig aus der Badewanne ausgenommen. Weißt du, aufgenommen mit dem Sound dazu.
Hallo ihr Lieben, hier spricht Paula aus der Zukunft. Um euch ganz schnell zu sagen, Chris und ich, wir haben an der Merch-Kollektion gearbeitet und haben die jetzt rausgehauen, eine Frühlingskollektion. Und die könnt ihr euch anschauen und mal durchstöbern unter mundschutz-talking.myshopify.com. Das wird uns wahnsinnig freuen. Die ist nämlich nur noch online, kann nur noch bestellt werden bis zum 22.04.2020. Dann geht die für immer wieder offline. Wollte ich euch nur schnell sagen.
Ach, das hätte ich auch sweet gefunden.
Und Gott, also das darfst du niemals Chris erzählen, diese Idee, weil das wird der so lieben, dass ich jetzt schon weiß, wie traurig der sein würde, dass das nicht möglich ist. Ja, ich habe gestern schon gedacht, wir haben gestern einen Film zusammen geguckt und da ist mir aufgefallen, ihr habt ja ganz viele Ähnlichkeiten, du und der Chrissy, ne, miteinander. Zum Beispiel eine Ähnlichkeit bei euch ist eure leichte Emotionalität, was Romcoms angeht. Also ich gucke mit Anna einen Film und es ist wirklich so, es wird so ein bisschen Klaviermusik eingedingst, so ein bisschen was Liebes wird gesagt und die Tränen sind voll wie so Wasserkanister, die draußen im strömenden Regen standen, am Überlaufen im Prinzip. Und da rinnen kleine Bäche, ihren kleinen Bäckchen hinunter. Und es ist kein Halten mehr. Es wird auch geschluchzt, teilweise auch laut.
Ja, ich weiß. Das ist auch eine unangenehme Situation dann für mich.
Ja, und das ist bei Chris aber genau das Gleiche. Wenn wir Romcoms gucken, da lacht er auch auf einmal. Also wie so eine
trutschige Mutti.
So eine trutschige Mutti in der, also die so irgendwie seit Jahren das erste Mal wieder am Sekt genippt hat. Weißt du, was ich meine? So, der kreischt richtig. Ja. Der kreischt richtig. Und aber halt auch so bei Sachen, wo ich denke, hä, da wird der doch sonst nicht so lachen.
Aber der sieht das als Event. Der sieht das einfach dann so als Event, weißt du? Der denkt so, ach, jetzt fühle ich mich mal rein da. Toll.
Ich finde das so lieb.
Ja.
Ich finde das einfach nur total lieb. Und das finde ich, ist mir nämlich aufgefallen, das ist ja bei dir auch so. Und das finde ich bei euch beiden einfach total lieb. Also, finde ich einfach nur lieb. Und deswegen
auch einfach ein bisschen Panne, wenn wir ehrlich sind. Aber
ihr seid die einzigen. Nein, ihr seid wirklich die einzigen beiden Leute, mit denen ich gerne Romcoms gucke. Weil ich dann auch irgendwie, das Ganze ist dann auch für mich ein Event. Ein kleines Event.
Ja, aber ganz ehrlich, ich gucke mit dir nicht so gerne Romcoms. Weil du das, also ich weiß noch, als wir uns kennengelernt haben und sowas, da wollte ich das auch mal machen und so. Und du kannst das ja gar nicht aushalten, weil du das einfach auch schlecht findest viel.
Ja, ich weiß nicht, irgendwie.
Oder ist es jetzt, wo du die True Love gefunden hast, ist es jetzt ein bisschen anders? Bist du da ein bisschen jetzt weicher? Bist du ein bisschen aufgeweicht?
Ja, ich bin ein bisschen aufgeweicht.
Ja, ne, da nickt sie.
Ja, ich bin ein bisschen aufgeweicht, also ehrlich gesagt. Aber es ist auch einfach, die Wahrheit ist ja, dass mich das zu doll emotionalisiert. Und das muss ich quasi von mir abstoßen.
Weiß, du musst das überspielen mit so einer Coolness, wie so ein Teenie-Rotzlöffel.
Genau.
Der dann eigentlich weinen muss, aber dann nochmal extra die Schippe zieht.
Ja, genau. Ich gebe es zu, ich bin ein Teenie-Rotzlöffel, was das angeht. Ich will so tun, als wird das alles an mir abprallen, an dieser coolen Hülle. Aber dabei habe ich gar keine coole Hülle. Es ist eigentlich alles nur Quatsch. Naja.
Ist eigentlich alles nur Quatsch.
Genau. Das wollte ich dir noch erzählen. Aber wir können jetzt mal vielleicht langsam zum eigentlichen Thema dieser kleinen Sendung kommen, wo wir schon wieder abgekommen sind, abgeromkommt gerade. Und zwar wollten wir beide heute, genau, dankeschön, wollten wir beide ja heute über das etwas, ja, nicht ganz so einfache Thema eigentlich, ein bisschen auch ernsthafte Thema Depression reden.
Genau. Wir haben das schon ganz, ganz lange angedacht und ihr habt euch das auch schon ganz oft gewünscht und deswegen machen wir das heute. Wir möchten gerne vorwegschicken, wir sind keine Therapeutinnen, alles, was wir sagen, ist nicht wissenschaftlich belegt, das ist einfach nur, sind unsere Gedanken, unsere lieben Gedanken dazu, teilweise auch unsere Erfahrungen, wenn wir von unseren Erfahrungen sprechen, dann bitte ich euch damit irgendwie liebevoll und respektvoll auch umzugehen, weil das ja auch nicht, also wir wissen ja, wie viele Leute zuhören und ich weiß, dass ich vor Monaten hätte ich, glaube ich, noch nicht so eine Folge zum Thema Depressionen aufgenommen, aber mittlerweile finde ich das auch wichtig darüber, also das war, ich habe vorhin bei Instagram irgendwie gefragt, wer hat nochmal so Anregungen oder Fragen oder Gedanken dazu oder eigene Erfahrungen, die er oder sie teilen möchte. Mhm. Und da gab es ganz viel Zuspruch auch nochmal für das Thema, weil es immer noch irgendwie so ein Tabuthema ist und scheinbar. Und für mich zum Beispiel und für dich auch ist es irgendwie in unserer Bubble was ganz Normales, über Depressionen oder andere psychische Erkrankungen zu sprechen, auch zum Therapeuten zu gehen und so, das ist irgendwie eine normale Kiste. Das ist aber für viele Leute leider immer noch irgendwie ein riesen Thema und super schambehaftet. Und also eine hatte zum Beispiel auch geschrieben, die total ländlich wohnen zum Beispiel. Ne? Und da habe ich nochmal gedacht, ja, das stimmt, das ist nochmal viel klatsch und tratschiger da, weil dann vielleicht auch jeder mitkriegt, ne, wenn du zum Therapeuten oder zur Therapeutin gehst oder ja, einfach irgendwie psychische Probleme hast. Da ist das Stigma einfach noch viel, viel größer. Mhm. Genau, und deswegen, wir haben heute entschieden, dass wir darüber sprechen möchten und wollen uns ein bisschen entlanghangeln. Wie gesagt, wir sind keine Expertinnen, sondern können einfach nur unsere Gedanken dazu sagen.
Ja, genau.
Also nagelt uns nicht drauf fest, wenn irgendwas nicht richtig gesagt ist.
Ja, oder es gibt so viele Sachen, die man beachten muss. Gerade ist es so ein empfindliches Thema, weil es gibt, glaube ich, kaum was Persönlicheres, habe ich das Gefühl. Das sind irgendwie die Abgründe, mit denen viele Leute und du und ich ja auch irgendwie so zu kämpfen haben. Und das macht es so besonders heikel und da kann es bestimmt mal sein, dass man etwas gar nicht bedenkt oder sowas, weil man es noch gar nicht in seinem Realitätsbereich hat und darauf könnt ihr uns natürlich gerne hinweisen, aber bitte fühlt euch von nichts, was wir sagen, angegriffen oder nehmt das
oder
auch
nicht gesehen
nicht als,
oder nicht wertgeschätzt.
Genau, oder nehmt das auch nicht quasi als medizinischen Ratschlag, sondern das ist einfach, als würden wir hier zwischen guten Freunden darüber reden. So wie wir es auch wirklich tun, Anna.
Ja, so machen wir es jetzt auch einfach, oder?
Richtig.
Ja, ihr Lieben, wir haben ja auf Instagram so ein bisschen gefragt, ob ihr Fragen habt oder Geschichten oder Anregungen für uns. Und da kam richtig, richtig viel rein. Wir haben das versucht im Vorfeld mal so ein bisschen in Blöcke aufzuteilen. Und ich habe hier so einen kleinen digitalen Zettel und da können wir uns ein bisschen dran langhangeln, würde ich sagen. Eine Frage war eigentlich so ein bisschen zur Abgrenzung zwischen, wann ist man eigentlich nur schlecht drauf und wann geht es so in Richtung Depressionen? Und mir fällt dazu ein, dass ich glaube ich, also wenn ich von mir spreche, wenn ich eine Phase habe, wo ich irgendwie das Gefühl, ich bin einfach nur schlecht drauf, dann gibt es eigentlich immer einen Anlass. Also dann gibt es wirklich so ein verknüpftes Yvonne, was passiert ist, was das dann so auslöst, dass ich irgendwie Streit mit jemandem habe oder enttäuscht bin oder so oder quasi so eine kleine Liebeskummer-Einheit. Also ne, dass es irgendwie eine Situation gab mit jemandem oder beruflich ist irgendwas doof und dann habe ich irgendwie ein paar blöde Tage und schlechte Laune und fühle mich so ein bisschen depressiv, aber rutsche quasi nicht in so eine depressive Episode rein. Und ich würde sagen, so alles, was so ein bisschen länger andauert, so ist auf jeden Fall meine Erfahrung, wenn ich merke, so es ist so ein komisches Gefühl, was sich so langsam auftut und das hat nicht so richtig einen Anlass, dann und das bleibt, obwohl eigentlich außenrum objektiv gesehen alles ganz okay ist oder ganz gut sogar ist, das ist auch schon passiert, dann merke ich so, es ist irgendwie so ein bestimmtes Gefühl von so einer Welle, diese, so einer schwere Decke, die sich so übereinlegt, wie so wenn der Himmel so zuzieht, so, mhm. so grau, so bewölkt wird, so fühlt sich das so bei mir so ein bisschen an und dann bleibt das und erstmal eine Zeit lang. Und generell kann man natürlich sagen, es gibt auch totale Unterschiede zwischen einer depressiven Episode und einer richtigen Depression. Also das sind so fließende Übergänge auch. Da bin ich nicht genug geschult, also sowieso nicht geschult in dem Sinne, um das einschätzen zu können. Aber das wäre für mich so ein bisschen der grobe Gedanke zu, wann ist man nur schlecht drauf und wann geht es eher in Richtung depressive Geschichte.
Ich glaube, ja, ich glaube auch, dass wenn man merkt, man hat schlechte Laune und man fragt sich das selber, dann ist auf jeden Fall, ist es ganz egal, ob es dann in einer depressiven Episode ist oder nicht, weil da sind ja, wie gesagt, die Übergänge auch fließend, ne? Das kann, glaube ich, ganz schnell dazu kommen, wenn du ganz viel unter Druck stehst oder lange schlecht. Also, ne, dir es einfach nicht gut geht zum Beispiel. Auch da kann man in eine Depression zum Beispiel rutschen und
ja,
so.
Ja, wenn das Problem einfach auch ungelöst bleibt, ne? Dass man das am Anfang nur die schlechte Laune ausgelöst hat oder die schlechte Stimmung, ja.
Genau, das heißt, vielleicht kann man das so, wie wenn man Bauchschmerzen sonst hat, ne? Sonst geht man ja zum Arzt, weil man vielleicht Bauchschmerzen hat oder merkt man, hier muss man sich mal checken lassen, ist es auch da, wenn man merkt, man hat so eine drückende Stimmung und man hat jetzt nicht das Gefühl, man ist in einer depressiven Episode, aber einem geht's wirklich nicht gut, dann ist es ein gutes Warnsignal, finde ich, von der Psyche, um mal zu gucken, um dem einfach mal auf den Grund zu gehen und dann mal zu gucken, hat das was damit zu tun, vielleicht mit der Jahreszeit, mit meinen Lebensumständen, mit Medikamenten, es kann so viele verschiedene Gründe haben. Also
ganz viele haben übrigens zu Medikamenten, ne? Ganz viele Leute haben auch, oder also Frauen haben auch geschrieben, dass sie seitdem sie die Pille abgesetzt haben und nicht mehr hormonell, oder ist ja nicht nur die Pille, es gibt ja auch den Ring und so, also alles, was mit hormoneller Verhütung zu tun hat, seitdem sie das abgesetzt haben, dass es ihnen sehr viel besser geht. Und das kenne ich von mir selber auch. Also ich habe seit vielen, vielen Jahren immer wieder mit depressiven Episoden so zu tun. Das ist immer so eher leichterer Natur, würde ich sagen. Also in meinem Spektrum an dem, was ich erlebt habe, weil ich auch einmal vor ungefähr 10 Jahren so eine Art Burnout Depression, irgendwie sowas, so ein zusammengewürfeltes Ding hatte und das dauerte wirklich ein paar Monate an, bis ich davon wirklich genesen war und im Vergleich dazu habe ich jetzt wirklich immer mal wieder so leichtere Episoden und das ist, und mit denen habe ich einfach gelernt, im Laufe meines Lebens zu leben und habe meinen Umgang damit gefunden und kann das irgendwie annehmen, auch wenn es immer wieder sau anstrengend ist und sehr, sehr nervig ist. Aber die haben sich verbessert, die sind weniger tief geworden quasi, also sie sind nicht weggegangen, aber ich habe das Gefühl, die Intervalle, also die Zeitspannen zwischen diesen depressiven Einschüben, nenne ich es mal, die sind viel, viel länger geworden und es ist nicht mehr so grau, seitdem das mit der hormonellen Verhütung nicht mehr so ein Thema ist.
Also bei mir ist schwer zu sagen, ob das vielleicht auch eine Auswirkung gehabt hat, diese hormonellen Geschichten. Ich habe das Gefühl, bei mir ist es auch so ein bisschen einfach erblich bedingt. Also
ja, so weil, dass es so einen familiären Hang dazu gibt, das
genau,
sagt man auch.
Es gibt, ne? Ja, wirklich wie so ein, ja, einfach wie so eine Neigung, eine Tendenz, würde ich mal sagen, dahingehend zu einer gewissen Art von Melancholie und Traurigkeit, die aber nichts mehr mit einer normalen Melancholie zu tun hat, sondern die ganz viel mit Angst, auch mit Angststörung. Ich glaube, das ist dann so ganz eng miteinander auch verwoben und verbunden. Ne? Das eine bedingt ja auch das andere und die dann mit Selbstzweifeln, mit und vor allen Dingen dieser Antriebslosigkeit und so einer ermüdeten Plattheit, dem Gefühl, ich möchte gar nichts machen, einfach nichts. Und das habe ich schon länger gehabt, aber ich glaube, das ist erst so durch bestimmte Ereignisse in meinem Leben so richtig ausgelöst worden, beziehungsweise gab es so, und das habe ich gemerkt, gab es immer so Triggerpunkte quasi, die haben dann so Angsterlebnisse oder so traumatische Erlebnisse quasi so hochgerüttelt Und dann
also so eine Art Traumatisierung.
Genau, eigentlich. Und da mit einher ging dann eine Panik, eine Angst. Und das hat das hat dann auch so eine Depression, eine Hoffnungslosigkeit, also damit verbunden. Und ist es dann so gekommen. Und sind so eigentlich meine Erfahrungen, die ich bis jetzt damit gemacht habe.
Eine größere Frage war quasi, wie fühlt sich eine Depression an? Also wie, was gibt es da so für Symptome? Und du hast ja gerade schon so ein bisschen was gesagt, also so, dass es oft auch mit so Angstgeschichten zu tun hat, das habe ich auch immer wieder so gehört, also in meinem beruflichen Umfeld, aber auch innerhalb meines Freundeskreises gibt es viele Leute, die so Angststörungen haben, aber auch gekoppelt mit so einer depressiven Neigung. Und bei mir ist es so, wenn ich so eine Episode habe, dann ist das auch ganz, ganz stark, so diese Antriebslosigkeit, was für mich super anstrengend ist, weil ich ja auf der anderen Seite, und das ist ganz krass, weil das ist bei dir ja auch so und in deiner Familie auch so, ne, dass ja alle in deiner Familie, die auch immer mal wieder so eine Phase haben, auf der anderen Seite so sehr angeknipste, outgoing Leute sind, die mega entertaining sind, die so Bühnenleute auch sind und fröhlich sind und viel schaffen und so. Weißt du, so viel, viel reißen können. Und so geht es mir auch. Und dann fühle ich mich auch deshalb dann so blöd, ne? Ich merke dann, da kommt irgendwie diese Welle und macht mich quasi so ein bisschen platt. Ich bin dann antriebslos und leide dann zusätzlich noch darunter, dass ich nicht so produktiv sein kann wie normalerweise. Ich kann auch, es gibt das auch in so einer Stärke, dass ich das, also wir kommen ja zu so Lösungsstrategien noch später, aber dass ich es auch annehmen kann, ne, und auch sehen kann, okay, ich bin meiner Gefühlswelt nochmal extra nah. Das heißt, ich kann in der Zeit, als ich das Buch geschrieben habe zum Beispiel und dann so Tage auch mal so waren, da habe ich einen ganz anderen Zugang zu meinen Gefühlen. Ich finde, man kann auch gut Songs schreiben in der Zeit. Also es gibt schon auch noch so ein Level, finde ich, wo man das auch noch irgendwie nutzen kann. Eine Followerin hatte mir geschrieben, sie schreibt dann sehr viel Gedichte auch und malt ganz, ganz viel. Also hat dann so eine totale Schöpferphase und arbeitet sehr kreativ, natürlich alles sehr, sehr düster und so. Das hat sie aber, wenn sie besser drauf ist oder normal in Anführungszeichen drauf ist, hat sie das gar nicht mehr. Also sie hat diesen Zugang eigentlich nur in dieser Phase. Das fand ich eigentlich auch einen schönen Gedanken oder dass sie dann daraus eigentlich auch was Schönes macht. Ich habe das manchmal auch, dass ich entweder super wenig esse, also wenn es mir wirklich richtig doof geht, dann wenig esse davor und danach ist es eigentlich so, dass ich dann gerne esse und dann irgendwie so rumhänge und mich zurückziehe und für mich bin. Also dieser soziale Rückzug, das habe ich ganz, ganz stark auch und da muss ich auch immer wieder aufpassen, weil das zum einen gut ist, also ich erlebe so eine Episode öfter nach einer krassen Überarbeitungsphase auch und so, wo ich viel Energie rausgehauen habe und dann viel unterwegs nach draußen quasi gegangen bin mit mir selber, dass es dann im Nachklang der Preis in Anführungszeichen dafür dann zwei Wochen oder sowas oder manchmal auch länger, also plus die Zeit, wo es so losgeht und dann wieder so rausläuft quasi, die ich damit so belastet bin. Und da ziehe ich mich dann sehr, sehr zurück und muss dann wirklich, das habe ich mir jetzt vorgenommen, wenn mir das wieder passiert, weil ich das im Januar so hatte, dass ich keinem Bescheid gesagt habe so richtig. Also Max hat das dann mitbekommen, aber ich habe das Gefühl, ich habe dich eigentlich zu spät verständigt, als es dann schon so richtig drin war und wir hatten uns länger nicht gesehen und dann kam das irgendwie, glaube ich, auch dann nicht überraschend, weiß ich nicht für dich, ne? Aber so, du warst einfach nicht auf dem Laufenden und ich habe das dann, ich krieg das dann schlecht hin, weil es ja eh so ist, dass ich ja, das kennst du ja auch, wenn ich in meiner Zyklusphase bin, in meiner, ich will meine Ruhephase habe, Kokonphase, genau. und das kann halt dann manchmal, also das ist bei mir eh normal und das kennen meine Freunde irgendwie auch, meine besten Freunde. Und das ist dann, glaube ich, auch von außen sauschwer zu unterscheiden. Ist sie gerade da oder ist es irgendwie, kommt sie da gar nicht mehr raus oder was ist da los? Und da habe ich mir vorgenommen, da früher Bescheid zu sagen. Und das ist aber sehr, sehr schwierig, weil man sich natürlich auf der anderen Seite auch schämt. Oder ich schäme mich eigentlich gar nicht so doll mit mir selber, weil ich das irgendwie für mich eigentlich angenommen habe. Aber nach außen das dann zu tragen und das dann zu sagen und damit nämlich auch einhergehend ja auch eigentlich die Message zu setzen, ich kann gerade nicht so funktionieren.
Genau. Und das Gefühl auch
bist.
Und das Gefühl, dass man den anderen diese Sondersituation irgendwie zumutet auch, ne? Dass die einen entlasten vielleicht sogar, wenn es der Partner oder der Arbeitspartner oder die Familie oder sowas ist, in manchen Fällen sogar, oder einfach Verständnis haben, rücksichtsvoll, also eine extra Geschichte machen müssen. Ja, das kenne ich auch sehr gut. Und auch damit einhergehend, ich kann mich sehr gut daran erinnern, als ich mal, ich erinnere mich besonders an eine Phase in meinem Leben, da hatte ich so eine ganz besonders dolle Phase, da kam so dieses ganze Brrp einmal alles über mich rübergeprasselt, auch so eine Retraumatisierung im Prinzip und so, das, was wir vorhin schon gesagt haben, und das ging dann schnell und ich war so ein bisschen gefangen eigentlich, ich drehte mich so ein bisschen in den Kreis, auch gedanklich und so. Und dann war für mich besonders schwer, dass ich dachte, ich möchte jetzt ganz schnell wieder, also sobald ich so ein bisschen dachte, ah ja, es geht wieder, wollte ich unbedingt für meine Freunde, genau, für meine Familie, für alle sofort wieder und ganz viel extra leisten. Also verstehst du, Überstunden machen.
Ja, kompensieren. Ja, kompensieren. Um das wieder gut zu machen eigentlich.
Das, genau.
Denkt man
das,
dann nämlich. Ja,
genau,
ja.
Und da kommt man in einen Teufelskreis hinein, weil man sich,
blöd, ja.
Man ist sowieso schon im Minus und macht dann ein doppeltes Minusgeschäft, um dann eigentlich direkt wieder doppelt so viel nach hinten zu fallen. Also energetisch gesehen einfach. Und das hat ein bisschen gedauert, bis ich mit der nötigen Sicht einfach auf mich selber auch geguckt habe und gemerkt habe, das Allerwichtigste in so einer Phase, und ich glaube, das ist auch das, was ich jedem von euch raten würde, wenn ihr euch in solchen Phasen oder egal, ob es nur eine depressive Phase vielleicht oder eine, einfach nur auch schlechte Laune oder Schwierigkeiten, egal was es ist, sich darum wirklich selber zu kümmern, weil das ist das Verantwortungsbewussteste, was ihr euch selbst, aber auch vor allem euren Liebsten gegenüber tun könnt, denn ja, das ist nur die einzig langfristige wirkliche Lösung. Alles andere ist so ein fauler Kompromiss, wo beide Seiten am Ende nichts davon haben, und es ist
du meinst,
richtig
in die Selbstverantwortung
schön,
zu gehen,
genau.
Dann.
Genau, und die Selbstverantwortung, ja. Sich um dieses Problem wirklich, also das anzunehmen erstmal im ersten Schritt zu verstehen, es ist nicht damit getan, wenn ich das jetzt einfach mal kurz wieder so überpinseln, das funktioniert gerade nicht, sondern ich muss mir andere Lösungsstrategien überlegen, und das kann, ja, da, wir können ja später nochmal dazu kommen, was das alles für Lösungsstrategien gibt, aber das sollte man, also das auf jeden Fall, hat mir geholfen.
Ja, ich glaube auch, das stimmt. Das ist aber auch nicht so ganz einfach. Also ich glaube, das ist auch für viele Leute erst dann in Therapie wirklich erlernbar, weil ja genau das auch die Krux an der Sache ist, dass man, also dass Leute, die richtig depressiv sind und da richtig im Loch hängen, die können, denen fällt es wirklich schwer aufzustehen. Die können nicht mehr zur Arbeit gehen und die können auch nicht duschen gehen. Für die ist das ein Riesending. Die Wohnung verwahrlost, die selber verwahrlosen, und sie können dann, weil es einfach nicht geht, auch da nicht um Hilfe bitten, und dann fällt selbst der Anruf, also was heißt selbst, das ist ein Riesending, zum Beispiel beim Therapeuten oder sowas anzurufen und zu fragen, oder zum Arzt zu gehen und überhaupt erst, also irgendwie den Hörer in die Hand zu nehmen, weil man dann in so einem Strudel gefangen ist, und das ist so das Tragische, finde ich, daran, dass man in sich selbst sich so gefangen fühlt und das Gefühl hat, von außen kann keiner so, also man kann selber nicht richtig, man müsste wirklich dann nur so irgendwie so einen Notschuss absenden, ne? Also es muss dann so niedrigschwellig wie möglich sein. Vielleicht kann man auch, wenn man das Glück hat, also wieder raus zu sein aus so einer Phase, das auch dann reflektieren, so, ne, dass ich jetzt gesagt habe, so, ich muss das nächste Mal früher Bescheid sagen. Man kann vielleicht auch wirklich, auch wenn es blöd klingt, ein Notfallwort festlegen.
Ja.
Und sagen, weiß nicht, Schnitzel 2000, wenn ich dir das schicke, dann weißt du, oh, Anna, geht's richtig mies. Ich muss jetzt danach gucken gehen und wirklich mal fragen, was man tun kann.
Mal genau horchen.
mal genau horchen, wo steht sie gerade und anfangen wieder zu sprechen, weil das kenne ich auch. Ich bin dann auch, ich verstumme dann immer mehr. Ich weiß noch, als ich alleine in Berlin gewohnt habe und so, wenn ich das da mal hatte, dann musste halt aktiv jemand eigentlich mal nachgucken oder nachfragen, nachdem der Kontakt nicht so war, wie es eigentlich gehört. So, ne? Also es ist halt gut, ein Netzwerk zu haben, das Bescheid weiß und auch nach einem so ein bisschen gucken kann. Und wo man dann ja vielleicht wirklich irgendwie was ausmacht oder so und das einem auch signalisiert, du musst, das ist wichtig, weil du hast es gerade ja schon mal gesagt, dieses Gefühl von, weil das kenne ich auch, man muss es wieder gut machen, jetzt hat man den anderen zu sehr belastet, jetzt hat man den zu sehr in Anspruch genommen und so. Wenn das Umfeld das schafft, auch dann auch das aufzufangen und zu sagen, das hier ist bedingungslos.
Genau, also macht
weil
dir
das ist ja, ja.
Genau, das ist auch die Sorge, die man hat, ne? Oder oft, die mit einhergeht. Man möchte die anderen Leute nicht belasten und vielleicht, also auch sich so zu entblößen.
Ja, und man liebt sich ja selber in der so einer Situation so wenig oder man hat so einen schlechten Zugang oft zu sich selber, ne?
Dass man dann noch weniger vielleicht auch liebenswert ist oder wie kann ich dann
ja, genau.
So
jetzt
für die anderen reichen.
Jetzt belaste ich die anderen ja noch, ja genau, weil jetzt bin ich so schwach gerade und so und jetzt kann ich nicht strahlen und nicht so wie sonst für die anderen da sein oder witzig sein oder sowas, ne? Also oder entertaining oder einen Ratschlag geben oder stundenlang telefonieren und so Sachen, das geht dann irgendwie gerade nicht und dann fühlt man sich selber sowieso schon doof und hat dann, glaube ich, ganz oft Angst, dass die anderen denken, ja, das ist mir nicht mehr witzig genug oder nicht gut genug.
Ja, genau. Oder das ist ja jetzt aber ein Downer, genau. Wir können ja gleich nochmal vielleicht einhergehend damit mal drüber reden, wie die andere Seite vielleicht, was die andere Seite, wenn man quasi auf der Seite der helfenden Person im besten Falle kann man helfen, ist, wie man da vielleicht mit umgehen kann, da können wir ja gleich nochmal zukommen. Oder auch einfach nur als Co-Depressiver quasi, ist ja auch ein Riesenthema. Ja. Aber
wollen wir jetzt ganz kurz darüber sprechen oder willst du vorher noch woanders abbiegen?
Nee, ich wollte einmal noch ganz kurz einhergehen zu dem, was du gesagt hast, zu dem geheimen Wort quasi, dass man sich ein Wort überlegt. Habe ich auch gemerkt, was mir total hilft, ist, ich habe, also wenn ihr, es gibt ja einen davor und danach zum Beispiel, ne, auch nach einer depressiven Phase oder manchmal ist es ja auch nur, kommt es ja auch nur einmal im Leben oder so. Was aber, glaube ich, total wichtig ist, ist sowas wie Prophylaxe und auch danach, wenn das war, sich genau klar zu machen, also was war da auch genau los, das versuchen, das zu verstehen und vielleicht, wenn man da erkennt, ein Muster zum Beispiel, sei es, ach, ich habe hier Koffein.
Zu viel gearbeitet vorher.
Genau, ganz viel gearbeitet über meine Belastungsgrenze. Wo ist denn meine Grenze und sowas? Solche Dinge wirklich zu erfahren und erspüren, damit man vorsorglich nicht wieder in diesen Kreislauf gerät. Und bei mir war das auch einfach, ich habe so richtig handfest quasi gemerkt, zum Beispiel innerhalb meiner Beziehung habe ich dann gemerkt, es gab so zwei Themen, über die wir, oder ein Thema vor allen Dingen, da haben wir drüber geredet und da ging es gar nicht um uns, sondern um was ganz anderes und das hat mich, und daraufhin, das hat mich getriggert sozusagen, das ist mir gar nicht in dem Moment bewusst geworden, sondern erst ganz lange danach, in einer Reflexion danach erst überhaupt. Und also bin ich einfach zu meinem Freund gegangen und habe gesagt, sag mal, könnten wir das Thema nicht unter dem und dem Aspekt besprechen und er hat gesagt, ja, kein Problem. Und das heißt gar nicht, dass jetzt jemand euch mit Samthandschuhen anfassen muss oder dass wir nicht über das Thema sprechen sollen. Aber alleine, dass ich das so bewusst ausgesprochen habe, ist wie, als hätte ich mir selber schon quasi, als wäre ich selber schon ein bisschen geschützt davor, von mir auch selbst, da so blind reinzustolpern.
Ja, du hast eine Grenze markiert. Du hast ja auch eine Grenze markiert. Du hast sie genau wahrgenommen und du hast sie für dich selber klar gemacht und du hast sie Chris gegenüber auch klar gemacht. So.
Genau.
Unser Gegenüber kann das ja auch dann nicht wissen, ne? Also es geht ja auch genau darum.
Genau. Und
sich transparenter zu machen.
Genau. Und das ist vielleicht auch noch eine Sache dazu. Und jetzt könnten wir direkt einmal rüberkommen zu dem, worüber wir eigentlich gerade abbiegen wollten quasi, zum Thema die andere Seite.
Die Angehörigen oder die Mitbetroffenen eigentlich quasi, weil sie mit der Person zusammenleben oder
Freunde, Familie.
Genau. Also die Situation, das ist auch wirklich nicht einfach. Also für Max ist das, der muss auch immer, was heißt der muss, aber der ist immer wieder auch super geduldig und der bleibt aber, also das, das ist etwas, was mir hilft, der bleibt irgendwie gelassen. So, der kennt das, also der, ich meine, wir sind seit 16 Jahren zusammen, der kennt das natürlich auch. Mittlerweile haben wir da eine gute Sprache miteinander gefunden, dass ich das auch so benenne. Für den ist das viel blöder, wenn der denkt, wieso ist sie jetzt irgendwie komisch drauf? Oder ich bin irgendwie zickig oder genervt oder sowas und der weiß überhaupt nicht, warum er jetzt da irgendwas abkriegt. Für den ist es gut, wenn der weiß, was gerade los ist, wenn es so einen abgesteckten Rahmen gibt und der weiß, ah, okay, so sieht's aus. Und was, was mir hilft, ist Empathie. Also wenn es mir nicht gut geht, ne, wenn dann Max oder du oder wie auch immer, wenn ich habe manchmal dann Sorgen, ne, dann macht man sich auch manchmal über Kleinigkeiten Sorgen, weil, weiß nicht, weil man denkt, scheiße, ich schaffe jetzt die und die Deadline nicht, wie mache ich das oder so. Und es hilft total, wenn dann jemand das mit mir ganz ernsthaft einmal durchdenkt, auch wenn man sonst sagen würde, hä, das ist doch ein Kinkerlitzchen, warum ist das jetzt plötzlich ein Riesenproblem? Und plötzlich ist das aber ein Riesenproblem und das hilft total. Aber das ist ja jetzt wieder mit dem Blick quasi auf den depressiven Menschen, die Angehörigen, für die ist das wirklich auch eine Belastung. Ich glaube auch gerade, wenn es so ist, dass der Mensch, der depressiv ist, gar nicht ins Handeln kommt. Also im Sinne von sich keine, das hatte auch eine geschrieben, ich lebe seit, weiß ich, 14 Jahren mit meinem Partner zusammen, der ist depressiv und der kümmert sich aber nicht, also der geht nicht zum Therapeuten, der macht gar nichts, damit es ihm irgendwie besser geht. Und das verstehe ich schon, dass das einfach eine wahnsinnig große Belastung ist und dass das auch schwierig irgendwann wird. Eine hat auch gesagt, Libido-Verlust beim Partner, einmal durch die Depression an sich. Eine andere hat gesagt, der Partner nimmt Medikamente dagegen, aber die machen oft natürlich auch, dass man keine Lust mehr auf Sex hat und so. Wie geht man eigentlich damit um? Und das ist eine wahnsinnig große Herausforderung. Und auch als Angehöriger ist es total legitim, sich da auch professionelle Hilfe zu suchen. Die gibt es, also, ne, gibt es ja, es gibt Selbsthilfegruppen. Man kann selber eine Therapie machen, auch genau dazu, weil es auch manchmal hat man das Gefühl, man muss sich vielleicht trennen, um selber wieder atmen zu können, ne, dass man nicht mit runtergezogen wird. Das sind alles legitime Gedanken und Ideen, die man da hat. Und man kann dann, glaube ich, oft nicht so richtig auseinandertüdeln. Ist das jetzt die Krankheit, die macht, dass wir in der Krise sind? Also so, und darf ich jetzt trotzdem gehen, wenn ich das zum Beispiel möchte? Oder möchte ich das nicht? Aber was kann ich tun, damit ich helfen kann? Ich möchte helfen, ich möchte da bleiben und ich möchte unterstützen, aber ich will nicht mit runtergezogen werden und auch ja, irgendwie krank werden. So, weil das ist es ja am Ende, es ist eine Krankheit.
Ja, das muss man sich, glaube ich, ganz gut überlegen. Ich selber, ich kann nur aus meiner Erfahrung sozusagen auch als Angehörige sprechen, denn in meinem Bekannten- bzw. Familienkreis, in meinem Engen, gibt es auf jeden Fall auch, also ist die Krankheit vertreten, sage ich mal so, und in all seinen Formen. Und was auch teilweise einhergeht mit noch anderen Problematiken, würde ich mal sagen, aber dazu geführt hat, dass man jemanden beobachtet und der ist dann gar nicht mehr in der Lage, so ein ganz normales Leben zu führen, ne? Und das führt dazu und das war ganz lange für mich ein wahnsinniges Problem, denn ich habe meine ganzen ich konnte meine Erwartungen an diesen Menschen überhaupt nicht, das, was ich mir gewünscht habe für den, überhaupt nicht runterschrauben. Man betrachtet ja jemanden. Und für mich war es ganz schwer.
Ich möchte, dass es wieder so ist, wie es früher war.
Genau.
Quasi, ne?
Man hat eine Idee davon und man wünscht sich auch, dass was Gutes. Und man hat so eine eigene, die eigenen Gedanken dahin zu treiben, das ist ja ganz leicht. Aber für den anderen Menschen, der in dieser Krankheit steckt oder in welchen anderen Krankheiten vielleicht noch, ist das Schwierigste auf der Welt gerade und teilweise unmöglich in dem Moment zu lösen. Und das Belastende, glaube ich.
Und vor allem auch noch damit klarkommen, dass es diese Erwartungshaltung von außen gibt. Das spürt man ja.
Genau.
Als kranker Mensch auch.
Ja, genau. Es gibt diesen Druck, diesen Erwartungsdruck, den man gerade nicht erfüllen kann sozusagen. Und da, aber auch als derjenige, als Angehöriger, der sich das anguckt, ist es, glaube ich, total wichtig, dass man irgendwann diesen Druck für sich selber auch auflöst, indem man seine Erwartung an den Menschen, wie jemand zu funktionieren hat, in Anführungszeichen, das ist viel zu einfach gesagt, weil es ja ein ganz komplexes Thema ist, aber ne, wie wir uns vorstellen und uns wünschen auch, außer auch die ganzen positiven Sachen, wie jemand funktioniert. Weil erst dann ist man erstmal selber von diesem Druck befreit und hört auch auf, so unterschwellig jemanden aus Versehen Druck zu machen. Und ich glaube, das ist dieses Druckfreie, das hast du auch schon, glaube ich, gesagt, ne, dass du in diesen Phasen, wenn es dir nicht gut geht, dass du dich auch von so Druck befreien musst dann. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Es ist aber auch genauso okay, wenn man merkt, glaube ich, als Angehöriger, ich kann jetzt so und so viel da sein, aber nur so und so viel, um mich auch selber zu schützen.
Das ist ganz wichtig. Das habe ich nämlich gerade auch drüber nachgedacht, dass zum Beispiel, was Max macht, ist, wenn ich meine depressive Episode da habe und eine Woche lang eigentlich nur auf dem Sofa liegen möchte und gar nichts machen will und an die Wand starre, dann legt er sich nicht neben mich und macht genau das Gleiche. Sondern der macht irgendwie sein Ding und trotzdem sorgt er dafür, dass, also er weiß dann, also er hat auch seine Zeit natürlich, wo er nach mir guckt und wo er mit mir ist und ich weiß, er ist immer ansprechbar und so, aber der ist sehr, sehr fest in sich verankert und der weiß aber natürlich auch, dass ich ein Netzwerk habe und diese Rolle des Helfenden, die stützt sich nicht auf zwei Schultern, sondern in meinem Freundeskreis einfach auf mehrere Leute, das heißt, eigentlich hat jeder irgendwie was zu geben und kann mich dann unterstützen, aber muss nicht selber die ganze Last tragen, sondern teilt sich auf mehrere Leute auf. Weil ich glaube, das ist schwierig für einen Angehörigen oder eine Angehörige, wenn sie das Gefühl hat, sie ist alleine verantwortlich für die Hilfeleistung des geliebten Menschen. Mhm. Das ist wahnsinnig schwierig und sehr anstrengend.
Ja, total. Und da würde ich auch direkt mal rein wollen und sagen, jetzt als Betroffener sozusagen oder als Betroffene hat mir das auch geholfen, zum Beispiel viel mehr weg von dem Gedanken, dass mir andere helfen, hin zu dem Gedanken, dass ich das alleine kann. Weil sonst ist es vielleicht so, dass man eigentlich Hilfe braucht und man kann die aber gerade nicht kriegen. Und dann schafft man es gerade nicht und so weiter. Und da sich langsam hinarbeiten, auch wenn es wirklich schwierig ist, gerade in solchen Phasen oder sowas, aber vielleicht auch prophylaktisch sich da schon vorher, wenn man weiß, man tendiert dazu oder so, schon Hilfe für sich selber hinlegen. Da können wir ja gleich nochmal ganz genau zu kommen, was man so alles an Kleinigkeiten vielleicht machen kann auch. Das finde ich ist Nummer eins. Und auch ganz konkret, wenn man als Angehöriger sagt, ich kann nur dann und dann quasi für dich da sein, dass man das auch mit gutem Gewissen machen kann, dass man quasi mit ganz viel Vertrauen reingehen kann und sagen kann, ich bin für dich da und ganz viel Vertrauen dem anderen ausstrahlt und dann sagt, und jetzt muss ich wieder los und morgen komme ich wieder oder so und das
Ja, und man kann ja dann auch sagen, wen kannst du in der Zwischenzeit anrufen?
Genau, falls
wenn ich jetzt erst in 24 Stunden da sein bin, wer sein kann?
Genau.
Wen kannst du doch in der Zeit anrufen?
Und
wer kann da sein?
Genau, und so hat man quasi, so ist man für jemanden da, auch wenn man nicht 24 Stunden quasi da ist, sondern alleine, dass man
daneben sitzt und das Händchen hält, ne?
Ja, genau.
Also generell, diese ganzen Dinge sind halt, aber wir kommen ganz am Ende zu dem Thema Therapie, denn das ist natürlich eigentlich das Thema, um das es auch geht, weil die anderen Dinge, also es gibt Dinge, die ich, also aus meiner Erfahrung auf jeden Fall für mich tun kann, um so eine depressive Episode zu erleichtern, so, um da gelassener auch durchzukommen und so und trotzdem ist eine Therapie, gerade wenn man weiß, man hat öfter damit zu tun, ist es genau gut, eine zu machen, um genau das zu lernen. Wie mache ich das denn in Zukunft? Denn das ist, bei vielen Leuten ist es eben Lebensthema und keine einmalige Sache, sondern begleitet einen immer wieder, egal wie aufgeräumt und sortiert man auch schon ist, ne? Aber es ist eben gut, meiner Erfahrung nach, hat mir das geholfen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, um sortiert durchs Leben zu gehen und auch zu wissen, dieser Teil gehört zu mir Und wenn das passiert, wenn das so ist, dann gehe ich damit so und so um. Und das hat für mich wahnsinnig gut funktioniert. Aber es gibt eben auch Dinge, das wäre jetzt quasi der nächste Punkt, was kann man selbst machen für sich, damit es in diesen grauen Tagen etwas einfacher ist für einen. Mhm. Was machst du?
Also, ich mache so ganz einfache Dinge. Ich habe zum Beispiel gemerkt, was mir wahnsinnig geholfen hat, ist einfach zum Beispiel, sobald es wieder möglich ist, denn am Anfang meistens war es irgendwie gar nicht möglich, da lag ich auf dem Sofa und ging gar nichts und wollte eigentlich nicht mehr raus, nichts mehr. Aber dann, wenn das dann wieder möglich ist, zum Beispiel aufräumen, denn diese Ordnung um mich herum hat mir dann auch immer wie eine neue Hoffnung. Einfach Klarheit und Aufgeräumtheit. Du hast
innerlich auch mit aufgeräumt.
Genau,
dann.
Und das ist für mich richtig, so stundenlanges Sortieren, ganz ruhiges, nebenbei läuft ein Hörspiel. Ich rede überhaupt gar nichts, sondern ich höre einfach nur zu, ich mache einfach nur so. Ich funktioniere wie so ein Fließbandarbeiter für mich selber, aber dadurch kommt man so langsam wieder für so ein Gespür für sich selbst, für die Situation. Man fühlt sich danach gut, man hat was Positives gemacht. Das hilft mir tatsächlich gut.
Bei mir ist es auch so, also am Anfang, ich brauche, bei mir kommt es oft nach einer Überarbeitungssituation eigentlich, wenn ich richtig viel rausgehauen habe, habe ich ja schon erzählt. Und dann, ich weiß noch, als ich auch angestellt war, da habe ich mich dann manchmal einfach eine Woche krank schreiben lassen und manchmal auch 2 Wochen. Mhm. Einfach, weil ich wusste, ich muss, wie du schon gesagt hast, so diesen Druck rausnehmen, dass ich jetzt noch wahnsinnig gut funktionieren muss. Weil ich ganz genau weiß, okay, mein Körper reagiert, also meine Seele reagiert jetzt auf diese Überlastungssituation und die braucht jetzt ganz, ganz dringend eine Pause, denn ich habe zu spät reagiert. Das ist dann bei mir auch oft so, ne? Ich habe dann zu spät reagiert und bin dann immer gespannt, also hoffe dann immer, okay, dass es nicht so düster wird. Aber wie gesagt, in den letzten Jahren ist es also super handelbar eigentlich geworden. Zumindest sage ich das immer danach. In der Situation selber denke ich immer so, oh Mann, nein, nicht schon wieder und find's doof. Aber danach denke ich immer so, nee, das war schon okay im Vergleich zu anderen Situationen. Und also mir hilft es mir, mich von Verpflichtungen quasi frei zu machen und auch so Dinge abzugeben, die ich dann wirklich auch nicht mehr machen kann oder nicht mehr machen möchte und mir eigentlich so ein bisschen wie Zwangsurlaub, dass ich dann mich aufs Sofa, damit fange ich irgendwie erstmal an, denn was anderes geht dann oft nicht mehr, schlafen und Sofa und Sachen gucken und irgendwie essen und nichts machen, also wirklich so die Grundbedürfnisse befriedigen und wenn es dann tiefer runter sackt, dann fällt es mir dann auch oder fiel es mir, jetzt ist es nicht mehr so, aber ich hatte schon Situationen, in denen ich dann, dann ist irgendwie alles dann eine Anstrengung, alles ist irgendwie träge und so. Und dann sag ich quasi so ein bisschen Dollar runter und dann hilft es mir manchmal, das sind dann Mini-Ziele wie, aber die kommen einem dann, also vielen dann auch groß vor, wie heute gehe ich duschen, heute lüfte ich mal die ganze Wohnung, heute beziehe ich mal das Bett neu und so und das ist dann wie so ein kleiner Neuanfang. Und das tut dann aber total gut oder heute gehe ich mal um den Block oder ich weiß noch, in Berlin, meine Freundin Helen, die wohnte halt im nächsten Kiez und man musste dann über die Oberbaumbrücke, musste ich rüberlaufen und dann haben wir da Kumpir gegessen und dann war das halt eine Sache von 2 Stunden und das war aber total gut, um irgendwie mal so eine Idee davon zu haben, wie eigentlich das Leben draußen nochmal so funktioniert, so kleiner Probelauf,
ja.
So, ne, weil ich bin ja dann immer so im Kokon-Modus, also so kleine Self-Care-Dinge irgendwie und den Kontakt, das ist dann schon auch wichtig, so das so mir hinzubauen, dass ich weiß, ich muss nur Bescheid sagen und dann ist jemand irgendwie zur Stelle. Und zur Stelle heißt dann halt mittlerweile einfach zu sprechen, zu telefonieren und so langsam wieder so aus dem Tritt zu kommen. Also das hilft mir ganz gut. Dann gibt es natürlich noch so Sachen wie ne, Meditation oder auch Sex haben, Selbstbefriedigung ist auch so. Oder wenn man es schafft, auch Sport zu machen, ne? das trägt es halt, also das Gehirn schüttet Glückshormone aus. Das ist auch immer eine ganz gute, gute Pille quasi.
Ja, ich glaube im Prinzip alles, was einem irgendwie gut tut. Was ich auf jeden Fall noch sagen kann, in dieser Phase, die ich hatte, die so ganz schlimm war, da hatte ich auch schlimme Schlafstörungen zum Beispiel, die damit einherging. Mhm. Ich glaube, das geht oft Hand in Hand. Ich kann mich an, wenn ich jetzt Leute in meinem Umfeld denke, die auch zum Beispiel mal mit einer Depression gekämpft haben, die hatten auch mit Schlafstörungen zu kämpfen. Und du hast es gerade schon gesagt, Meditation. Und damit meine ich zum Beispiel auch einfach, es gibt Apps, die können könnt ihr euch anhören. Zum Beispiel hat der Curse einen ganz tollen Podcast, den ich in der Zeit tatsächlich auch gehört habe. Deswegen, ich habe mit denen ja eine Folge aufgenommen, da habe ich fast geheult, als ich mit dem gesprochen habe, weil ich so eine emotionale Verbindung zu dem habe. Genau, also ja. Euch einen beruhigenden Podcast zum Beispiel, wo so kleine Meditation und Einschlafhilfen und sowas gegeben werden, das hat mir auch geholfen. Auch einfach, weil da immer wieder so positive Mantren gesagt werden. Und ich weiß, das klingt immer so ein bisschen, für mich ist es immer suspekt gewesen davor. Ehrlich gesagt, dachte immer so, hä, ja, was soll mir das bringen? Aber mir hat das tatsächlich voll geholfen. Und auch das Thema, was man ja super oft hört, ist so Achtsamkeit. Und auch damit konnte ich nun überhaupt nichts anfangen, eigentlich. Ja. Aber auch da, muss ich sagen, habe ich nochmal einen anderen Bezug zu bekommen. Denn einfach, sobald man es schafft, den Schuh zum Beispiel wieder anzuziehen oder wenn man es schafft oder sei es nur seine Freundin zu schreiben, anzurufen, das oder rauszugehen tatsächlich vor die Tür und zum Einkaufen, alleine sich irgendwie dazu zu zwingen und einen kleinen Giro zu drehen, einfach für damit man so, ne, damit wieder so ein bisschen die Sonne auch reinkommen kann, auch wenn sie nicht scheint, ist es total wichtig gewesen für mich, so das bewusst zu machen, zu denken, ich gehe hier, ich genieße das nicht so durchzurushen, sondern so ganz bewusst sich seiner Gefühle, Gedanken und sowas zu machen, ganz bewusst alles, was man macht, zu tun. Das hat mir auch total geholfen, einfach ruhiger zu werden und dann auch das ist ja so ein Wort, Dankbarkeit, aber so sich selber zu spüren und dann das als etwas Positives zu empfinden. Das hat mir ehrlich gesagt total geholfen und ich kann verstehen, wenn das so ein bisschen abstrakt klingt und auch komisch distanziert. Man denkt so, hä, was redet sie denn da? Aber ich kann das wirklich nur empfehlen. Und wenn ihr da gar nichts mit alleine anfangen könnt, dann könnt ihr euch dazu ganz viele tolle Podcasts und Bücher und sowas vielleicht angucken. Das könnte auch helfen.
Ja, ich glaube, das ist auch, also grundsätzlich ist mir gerade nochmal eingefallen, was mir hilft, ist nicht dagegen so krass anzukämpfen.
Ja.
Das hat ja damit auch zu tun, ne? Sondern das anzunehmen und zu sagen, okay, da will mir etwas, jemand in mir drin was sehr, sehr Wichtiges sagen. Und das ist vielleicht auch so die Überleitung zu dem wichtigen, wie Hilfe suchen und überhaupt Hilfe suchen, professionelle Hilfe suchen. Denn natürlich ist es so, ich merke, bei mir ist es ein Lebensthema, weil wir haben auch in der Familie gefühlt alle Depressionen, so. Da gibt es bei uns auch so einen ganz krassen Hang dazu, aber wie gesagt, irgendwie ist es so wie bei mir, wie so ein Schnupfen, der halt dann immer mal wieder kommt und ich weiß, ein paar Sachen kann ich, wie du schon vorhin gesagt hast, so präventiv tun, damit es nicht so doll ist oder später einsetzt oder irgendwie so oder dass, ne, einfach die Zeiträume größer werden. Aber es hatte ja trotzdem, gab es halt auch Gründe, warum es auch Zeiten gab, also warum ich bestimmte Verhaltensmuster habe, die dann machen, dass ich mich manchmal überarbeite oder Dinge in der Vergangenheit, Konflikte, die da wabern, so, ne? Mhm. Also das gibt es natürlich schon, gibt es dann, ich meine, der Klassiker ist halt in der Elternbeziehung, dass es da quasi einen Konflikt gibt, der ungelöst geblieben ist und der sich eigentlich einfach durchs Leben zieht, weil er einfach nicht geklärt ist. Und damit meine ich gar nicht, dass man das mit den Eltern zum Beispiel wirklich in echt klären muss, sondern manchmal hat man auch quasi als Kind eine Interpretation von dem Verhalten der Eltern gehabt. Also ich meine, so, und hat dann, ja, ich muss funktionieren, damit ich liebenswert bin oder so. Ja. Und manchmal lohnt es sich, genau an diese Punkte auch wieder zurückzugehen, aber mit therapeutischer Hilfe, um genau das zu dekodieren eigentlich, um dieses diesen Glaubenssatz, das ist ja auch so ein Wort dafür, diese Glaubenssätze, die man in sich trägt, ich bin nichts wert oder so, ne? Das gibt es ja viele Menschen, die solche Dinge sich eigentlich still immer wieder auf der Festplatte so reproduzieren und sich so eben auch so mantramäßig so negative Sachen aufsagen. Mhm. Und da ranzugehen und zu gucken, wo kommen die eigentlich her und wie kann man die lösen und was kann man tun? Und da sind wir, das kann ich ja für uns beide sagen, einfach große Fans davon, sich professionelle Hilfe in Form von einer Psychotherapie zum Beispiel zu suchen.
Ich glaube auch für viele Leute kann das eine wahnsinnige Erleichterung sein, wenn man sich über Jahre irgendwie auch denkt, ich bin so, ich bin vielleicht so negativ eingestellt zu vielen Dingen oder so, ne, und immer wieder in bestimmte Problemsituationen und in eine Einsamkeit zu rutschen, aus der man nicht rauskommt einfach und dann zu merken, ah, es ist eine Krankheit, das kann eine wahnsinnige Erleichterung sein für viele Leute, weil man kann ja nicht nur innerhalb von einer Psychotherapie zum Beispiel, kann man auch, es gibt auch medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten, einfach zum Beispiel auch kurzfristig,
Ja, wenn man Panikattacken zum Beispiel auch hat oder genau. Ne, oder wirklich gerade sehr, sehr depressiv ist. Also manchmal geht auch das eine mit dem anderen einher, dass du erst therapiefähig bist, wenn du medikamentös ein bisschen eingestellter bist und so und dadurch dich motivierter fühlst, überhaupt wieder zu sprechen und dich mitzuteilen.
Genau. Und ja, das kann auf jeden Fall sehr, sehr helfen, wenn man da eine Diagnose hat. Und ja, genau. Ich glaube, also, das Allerwichtigste. Ich glaube, das Allerwichtigste tatsächlich ist wirklich für mich zumindest gewesen, ist, dass man das akzeptiert, dass man entweder, weil nur das ist der erste Schritt, in dem Hilfe auch fruchten kann für sich selber, dass man selber sich selber helfen kann und auch, dass Fremdhilfe sozusagen, also vom Therapeuten oder von deinen Mitmenschen oder so, dass das auch wirklich helfen kann und dass man sich erlaubt, um selber, da haben wir auch vorhin drüber geredet, diesen Druck, der dann da passiert, ne, dieser Druck, ich muss funktionieren und so, damit der nicht die ganze Zeit eigentlich nur so komisch gedeckelt ist und man aber einmal in so einer komischen Anstrengungshaltung ist, dass man akzeptiert, dass man zum Beispiel traurig ist, dass man diese Gefühle, und das hat auch sowas mit Bewusstsein zu tun, dass man diese auch negativen Gefühle so richtig versucht, quasi zu akzeptieren in ihrer Gesamtheit.
Genau, aber das heißt eben nicht, damit dann leben zu müssen, ne? Nee, sondern zu sagen, okay, die sind jetzt da und das als Anlass zu nehmen.
Ja.
Also wenn ihr das zum Beispiel so merkt, ihr habt das erste Mal auch so, ne? Das auch als Anlass zu nehmen und zu sagen, okay, was ist hier genau los?
Ja.
Und aber auch die Erkenntnis oder diese, ich habe es aber verdient. Also ich bin es wert, auch zufriedener zu sein.
Ja, total.
So, ich meine, uns kann nicht allen die Sonne aus dem Arsch scheinen. Das meine ich jetzt nicht. So von wegen, alle müssen das Happy Life führen. Das meine ich gar nicht. Aber sich selber zu sagen, so ich möchte, ich bin es mir selber wert, so viel es geht dafür zu tun, dass die Dinge, die Knoten sich lösen können, damit es mir besser geht und ich irgendwie Erleichterung verspüre. Mhm. Das ist aber natürlich auch mal gut gesagt, weil ja genau das ist ja die Krux einer Krankheit auch, genau das eben so schwierig ist, ne?
Mhm.
Aber deswegen, also wenn ihr das Gefühl habt, vielleicht, dass es bei euch gerade richtig, richtig akut ist, scheut nie davor. Ich weiß, das ist dann in so einer Situation schwierig, aber gerade wenn ihr suizidal seid und wirklich das Gefühl habt, das ist hier gar nicht mehr lustig. Also es war so schon nicht lustig, aber jetzt ist es hier gerade wirklich richtig an der Edge. Dann sagt bitte jemandem Bescheid und ruft nach Hilfe.
Ja.
Ja,
ich muss sagen, ich hatte auch, ich glaube, das war auch der schlimmste Punkt, in dem ich mich wohl jemals befunden habe, war, dass ich auch selbst gemerkt habe, und das war auch der Moment, wo ich mich selber erschrocken habe eigentlich, indem ich mich erwischt habe bei Gedanken, also das heißt erwischt, man erwischt sich ja nicht heimlich, aber wo ich gemerkt habe, okay, meine Gedanken sind so schwarz, so dunkel und man fängt an, über das Nichtsein im Prinzip nachzudenken auf so eine man ist destruktiv, ganz destruktiv an sich. Und das war auch der Moment, glaube ich, wo ich dann sagen konnte, auch wirklich ernsthaft sagen konnte, also ich brauche mal Hilfe. Wie rufe ich einen Therapeuten an?
Weil das selber Angst macht, ne?
Genau, weil ich mich auch schocken habe. Auf der anderen Seite muss ich auch in der Nachbetrachtung sagen, dass alleine der Gedanke, deswegen sage ich das hier auch so offen, obwohl das ja schon wirklich schlimm ist. Aber der Gedanke daran irgendwie, es ist schwierig, das vernünftig zu sagen. Ich kann das nur für mich selber sagen natürlich, aber so war, dass ich gemerkt habe, ich habe diesen Gedanken durchlebt und habe mich ganz klar dafür entschieden, dass das nichts ist. Genau, dass es kein wirklicher Gedanke für mich ist. Und das ist auch zum Beispiel eine, im Endeffekt dann irgendwie eine positive Erfahrung, wenn ich das überhaupt so nennen kann, aber ich hoffe, ihr wisst,
wie ich das
meine. Du
hast dir das erlaubt, dir diese Frage ehrlich zu stellen.
Ich habe mir das ehrlich erlaubt, quasi, genau. Ich habe das dann auch gebraucht, extreme Hilfe von dir zum Beispiel und auch meinem besten Freund, der, also ihr musstet ja quasi, du musstest mir genau sagen, was ich sagen muss, wenn ich beim Therapeuten anrufe.
Genau, da kommen wir zum nächsten Schritt. Genau, das ist schon mal sehr, sehr gut.
Also Vorsagen.
Genau, denn das, also, und das habe ich auch nicht das erste Mal gemacht, sondern es ist so, wenn dann Freunde zu mir kommen und sagen, Anna, ich bin jetzt soweit, ich möchte jetzt eine Therapie machen, dann sage ich immer ungefähr Folgendes. Ich sage, benutze Google und so, aber sage auch, die Kassenärztliche Vereinigung zum Beispiel hat eine Seite, wo man in seiner Stadt eine so Therapeutensuche machen kann, und viele Therapeuten daten die quasi ab, wenn sie einen freien Platz auch haben, so dass die einigermaßen aktuell ist, aber ihr könnt auch sonst natürlich für eure Stadt oder euren Stadtteil das ergoogeln, denn man muss relativ viele Therapeutinnen und Therapeuten anrufen. Und das ist wirklich, das ist das Fiese an der ganzen Geschichte, weil es ist einfach sehr hochschwellig, finde ich. Ich weiß aber gar nicht, ob das sich nicht auch langsam, ich weiß nicht, ob es schon umgestellt ist. Es sollte mal umgestellt werden, glaube ich, dass man eine Zentrale, und dann kriegt man ja zugewiesen. Jetzt ist es, glaube ich, aber noch nicht so. Aber wenn ihr da mehr wisst, also wie gesagt, wir sind hier ja kein Wissens-Psycho-Podcast, aber was ich sonst immer gesagt habe, war, telefoniert diese Therapeuten durch. Das Fiese ist, oder eigentlich das Gute, die arbeiten sehr viel. Es gibt aber nicht genug Plätze, es gibt nicht genug Therapeutensitze. Das heißt, es gibt eigentlich eine Unterversorgung von Therapeutinnen und Therapeuten, die auf Kasse abrechnen dürfen, also wo ihr mit eurer Chipkarte, mit eurer Krankenkassenkarte hingeht. Und die müsst ihr theoretisch abtelefonieren. Macht euch da wirklich einfach richtig stumpf so eine Liste oder druckt euch das aus und nehmt euch einen Stift, wenn ihr da anruft. Denn da wird zu 99,9% der AB dran gehen. Und die therapeutische Stimme euch sagen, dass sie gerade nicht erreichbar ist. Sie wird euch auch sagen, wann die Telefonsprechzeiten sind. Und die sind meistens zweimal die Woche für gefühlt 14 Sekunden. Und in diesem Zeitraum, da kann man anrufen. Und meistens hat man da selber keine Zeit. Und manchmal sind die doch nicht so ganz aktuell. Also jedenfalls kann man die dann gut neben seine Liste, die man geführt hat. Weil man muss manchmal 30 Therapeutinnen und Therapeuten anrufen.
Ja.
So. Und dann ruft man da an und sagt, mein Name ist Hans Wurst. Ich stecke gerade in einer depressiven Episode und ich bitte um Rückruf, ich bin auf der Suche nach einem Therapieplatz. Wenn ihr zeitlich flexibel seid, dann gebt das unbedingt auch auf dem AB an, denn leider ist es im Moment auch noch so, dass ich das Gefühl habe, und meine Therapeutenfreundinnen und Freunde bestätigen das so ein bisschen, dass man manchmal gut daran tut, sich ein bisschen attraktiver als potenzielle Patientin quasi zu machen, indem man sagt, dass man zeitlich flexibel ist. Denn es gibt natürlich viele Leute, die sind beruflich so eingespannt, die können nur einmal die Woche immer genau dann. Aber wenn ihr quasi flexibel seid, dann manchmal fallen Termine aus und dann plant man von Woche zu Woche, bekommt man dann einen Termin. Dann seid ihr da schon mal ein bisschen attraktiver. Und wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr möchtet, seid auf der Suche erstmal nach einem Kurzzeittherapieplatz, denn der ist relativ antragsarm, da muss man nicht so viel Arbeit als Therapeutin quasi investieren, denn bei einer Langzeittherapie muss man wirklich eine sehr lange Anamnese machen und sehr, sehr gut begründen und sehr lange was schreiben, und davor scheuen die sich natürlich auch immer ein bisschen, muss man ehrlicherweise sagen. So ist mein Erfahrungsschatz. Ich möchte jetzt nicht wütende E-Mails kriegen von anderen Leuten, die sagen, nein, so sind wir doch alle, also so ist mein Erfahrungsschatz. Und so würde ich es mal probieren. Ihr könnt es auch einfach weglassen, aber ich würde immer sagen, wer ihr seid, und sagen, ich bin auf der Suche nach einem Therapieplatz wegen Depressionen, und ich bin zeitlich flexibel, wie gesagt, wenn ihr das seid oder auch nicht. Und dann auf Rückruf warten. Es gibt auch Therapeuten, die auf Rechnung arbeiten. Und wenn ihr das Geld habt, dann bekommt ihr dann natürlich relativ schnell auch einen Platz. Das ist relativ teuer und viele Leute können sich das nicht leisten. Es ist aber möglich. Eine Freundin zu mir kann nicht über die Krankenkassenkarte abrechnen, aber je nach Krankenkasse und nach Person, die da sitzt und das entscheidet, ist es auch möglich, aus Mangel quasi an Kapazitäten zu sagen, ich habe nirgendwo anders einen Platz gefunden, das muss man nachweisen, das macht aber die Therapeutin mit einem zusammen, muss der Krankenkasse nachweisen, dass man keinen Platz bekommen hat und dann geht es auch manchmal so bei einer privatärztlichen quasi Praxis. Mhm. Fällt mir jetzt noch was ein?
Ich glaube, was man auf jeden Fall auch sagen kann, ist häufig, es kann sein, dass nicht der erste Therapeut oder die erste Therapeutin mit der ihr oder mit dem ihr sprecht, dass das direkt funktioniert. Das kann sein, es ist nicht so.
Das matcht, ja.
Genau, und das ist nämlich einfach ganz normal wie im Leben, in jeder Situation auch, wo es um zwei Menschen zusammenkommen, hat das damit zu tun, wie man auch als Menschen matcht. Und das ist jemand natürlich, dem ihr vertrauen sollt, im besten Falle. Soll es ein Vertrauensverhältnis geben, damit das wirklich funktioniert
damit
auch.
Damit es euch besser geht, genau. Damit es euch besser.
Ja. Und wenn ihr einfach merkt, das funktioniert so für mich nicht oder das ist es irgendwie, das fühlt sich noch nicht genau richtig an, denn da geht es ja um eure psychische Gesundheit und da müsst ihr euch nicht in eine Situation aufhalten, wo ihr merkt, das ist mir eigentlich unangenehm oder so, sondern dann einfach weiter versuchen und nicht aufhören, da nach dem richtigen Match quasi zu suchen, weil das gibt's auf jeden Fall.
Und das kennen auch die Leute, also die Therapeuten, die können damit gut umgehen, wenn man sagt, das passt für mich leider doch nicht. Und genau das wollte ich sagen, als Krankenkassenpatient hat man pro Quartal, also pro 3 Monate quasi, eine bestimmte Anzahl von Stunden frei, die man sich bei einem Therapeuten quasi nehmen kann. Zum Beispiel am Anfang, eben bevor eine Therapie bewilligt ist, um auszutesten, ihr habt angerufen und dann lädt euch jemand ein und sagt, ja, wir können gerne einen Termin machen. Dann ist das wie so eine Art Probestunde. Und ich weiß nicht mehr genau, wie viele Probestunden man hat, aber das werdet ihr dann auch dort erfahren oder ihr ruft bei der Krankenkasse an. Und ihr könnt die zum Beispiel alle, wenn ihr merkt gleich, das ist irgendwie cool, dann könnt ihr das auch dort machen, bis ihr euch final entscheidet bei der einen Person. Aber ihr könnt auch sagen, wenn man das in 5 Stunden, auch alle 5 Stunden einzeln, also 5 Therapeuten quasi aussuchen. Wie gesagt, also im Zweifelsfall könnt ihr auch einfach eure Krankenkasse anrufen und die können euch da die perfekten Auskünfte geben. Das ist jetzt das, was mein letzter Stand ist und der darf gerne nicht richtig sein. Aber was ja rüberkommt ist, es ist ein bisschen ein Hustle, aber es lohnt sich total, denn Therapie ist einfach, also ist ein total luxuriöses, geiles Ding. Man darf 50 Minuten nur über sich reden. Man muss den anderen nicht zurückfragen, wie es dem geht und sich das auch noch anhören, obwohl man dafür gar keine Energie vielleicht gerade hat. Und man belastet die Person auch nicht. Die hat das über Jahre gelernt, damit umzugehen mit dem Kram, den ihr dieser Person erzählt. Es ist auch nicht so, dass man dort gebrainwashed wird und irgendjemand erzählt euch dann irgendwas und bringt euch etwas bei. Das ist auch manchmal so ein Ding, sondern diese Person hört zu. Es gibt manchmal auch Übungen. Man kann also je nach Therapeut, es gibt ja Verhaltenstherapeuten, Psychoanalyse, es gibt verschiedene Therapieformen. Manchmal haben sie irgendwie Lust auf eine Übung, manchmal geht es auch um Entspannung oder sowas, aber im Großen und Ganzen geht es darum, um zuhören und sehr gute Fragen auch ab und an zu stellen. Es ist betreutes Nachdenken vielleicht.
Ja,
sehr
ist
gut
schön gesagt.
Betreutes Nachdenken.
Genau. Und
das heißt, man erarbeitet sich selbst, das will ich damit sagen.
Genau, das ist nichts, was einem jemand vorsagt oder sowas. Ja, ich glaube, irgendwann will ich ja mal von der gemeinsamen Therapie, die ich mit Chris gemacht habe oder immer noch mache, erzählen. Und das war, der ist auch ohne Therapieerfahrung quasi reingegangen. Und ich glaube, das ist so die größte Angst, die jeder hat, dass da einem jemand eigentlich eine Meinung sozusagen so reinzwingt. Und hat aber damit überhaupt nichts zu tun. Übrigens, wenn ihr in ganz besonders großem Notfall seid und merkt, es ist gerade richtig scheiße, dann könnt ihr euch auch einfach an eine psychiatrische Klinik wenden und oder den Notarzt rufen unter 112 und dann könnt ihr erstmal.
Ab in die Hilfesituation.
Genau. Und da ist es auch das ganz niedrigschwellig. Das könnt ihr immer machen, wenn ihr wirklich merkt, auch
Panik. So Panikattacken, ne? Das ist auch wirklich so, die Leute, die kennen sich damit aus. Für die ist das Alltag. Wenn ihr da anruft und sagt, ich habe eine akute Panikattacke, ich komme überhaupt nicht klar, ich brauche absolut jetzt gerade Hilfe, dann kommen die und dann geben die euch eine Beruhigungsspritze. Und für die ist das, das muss nicht peinlich sein.
Nee,
ne? Panikattacken, nicht. Das ist dann in der Situation, fühlt man sich ganz, ganz schlecht und dann mag man das auch nicht nach außen so gerne erzählen und so. Aber wenn ihr wirklich das Gefühl habt, ihr kommt nicht mehr klar, egal was ihr habt, dann ruft die an, denn die haben alles gesehen.
Ja, und wir sind auch
alles gesehen.
Ja, das stimmt. Und wir sind heutzutage auch, wir sind 2020 und wir sind auch schon so weit, dass keiner mehr denkt, das ist irgendwie so selbstgemachte Kopfkram, der da abgeht, sondern das ist
reißt
wirklich
nur mal zusammen.
Genau, das denkt keiner, gerade keine Leute, die irgendwie in der im Gesundheitswesen arbeiten. Das ist schon, das kommt auch immer mehr in der Gesellschaft an. Das ist ganz normal eine Krankheit ist, genauso wie jede andere Krankheit auch. Und also da kommen wir immer mehr zu dieser Erkenntnis darüber. Apropos, ich wollte euch nochmal schnell sagen, es gibt auch ein Telefon, das ihr zum Beispiel anrufen könnt. Es gibt zum Beispiel, ihr könnt einfach mal Deutsche Depressionshilfe googeln. Da findet ihr auch ganz viele Wege quasi zu Hilfestellen. Oder ihr könnt einfach mal anrufen. Das Infotelefon ist 0800 3344 533 und das könnt ihr sonst auch einfach googeln. Da kommt ihr hin, falls ihr ganz akute Hilfe braucht.
Ja. Und eine Followerin, die hat mir noch geschrieben, dass es ein Online-Tool gibt, das heißt irgendwie I Fight Depression. Gerade für alle kostenlos zur Verfügung gestellt während der Corona-Zeit. Das ist ein Tool, in dem man durch 6 Module geführt wird und viel über Depressionen, die mögliche Entstehung und Techniken zum Umgang damit lernen kann. Das fand ich einen richtig guten Tipp. I Fight Depression, könnt ihr ja mal googeln. Finde ich richtig gut.
Ja, das
guck ich mir nochmal genauer an.
Upsa. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Ja, und ansonsten, was kann man noch machen? Man kann sich natürlich einfach sowieso mit dem Thema weiter beschäftigen. Und ich glaube, das ist, da komme ich auch schon zu meinem eigentlichen Schluss quasi, den ich darüber vorziehen kann, ist, ich habe, glaube ich, einfach verstanden und akzeptiert, dass das zu mir gehört, auch wenn es jetzt gerade gar kein Thema ist, aber das war ja mal so und das heißt, es kann vielleicht immer wieder auch so sein und ich tendiere einfach dazu, du hast mir mal gesagt, das ist wie an einer Klippe so lang wandeln und immer, man ist so dahin gezogen zum Abgrund, ne? Im Prinzip, man ist so, als würde es einen dahin ziehen und diesen Seiltanz ganz oft, den man dann im besten Falle ohne rüber zu kippen schafft. Aber nur weil ich das auch von mir weiß, dass es so ist, heißt es noch lange nicht, dass ich damit jetzt fertig bin. Und auch nicht, weil ich, wenn man mal irgendwie darüber, oder ich zumindest für meinen Teil kann das nur sagen, das gilt natürlich nicht für alle, muss ich sofort dazu sagen. Aber nur weil ich da mal mit Therapeuten drüber gesprochen habe oder so, heißt es nicht, das Thema ist jetzt durch, sondern ich habe, glaube ich, einfach akzeptiert, das gehört einfach für immer zu mir. Für immer. Dass ich da mir, aber nicht in einem negativen Sinne, sondern ich habe das in meinem Hinterkopf so, dass ich mir darüber bewusst bin. Und ich bin mir auch darüber bewusst, dass das, so wie du auch gesagt hast, vielleicht dazu führt, dass ich andere positive Sachen mitbringe. Diese besondere Sensibilität auch vor allem, ne? Dieses Überempfindliche, könnte man sagen, negativ ausgedrückt.
Ja, und das sich ja auch so positiv äußert, ne? Also, weil ich glaube, Menschen wie du und ich, wir haben dann halt einfach eher so ein wellenförmiges Leben, ne? Mit Ups irgendwie und Downs. Und ich bin halt immer wieder froh um auch die richtig positiven, schönen Phasen. Und dann gehören halt die anderen auch dazu. Und da kann man irgendwie durch und man kann aber dann auch sich richtig wieder aufsaugen durch die Hochphasen einfach, in denen man ganz viele positive Erlebnisse sammelt. Und dafür bin ich dann auch dankbar, ne, dass das irgendwie auch zusammengehört. Das ist so ein bisschen wie ja auch es geht ja nicht, man kann nicht sich auf die Liebe und aufs krasse Verliebtsein einlassen, wenn man nicht in Kauf nimmt, dass man auch mal fällt und Liebeskummer hat. Denn wenn man das nicht bereit ist, das, ne, dann erlebt man halt diese Gefühle auch nicht. Und ich meine, konnte mir das nicht aussuchen, sondern es ist so ein bisschen up and down mäßiger. Mhm. Aber ich find's im Großen und Ganzen okay. So, ich bin damit fein. Ich bin damit irgendwie gut und bin, auch wenn das zu mir gehört, ein grundsätzlich sehr zufriedener Mensch.
Ja, total. Obwohl man dazu sagen muss, es geht natürlich nur jetzt persönlich auf uns beide, denn ich kenne zum Beispiel auch Leute.
Das ist alles unter dieser Überschrift.
Genau. Ich kenne natürlich auch Leute, die haben nie so mit Depression, nicht mal mit so Verstimmung oder sowas zu kämpfen. Und die erleben trotzdem extreme, tolle Sachen, wo ich einfach nur denke, ach, das finde ich so toll. Und das sind übrigens auch die Leute, das kann ich euch nur raten, wenn ihr, das ist ganz toll, wenn ihr Leute habt, die zum Beispiel auch sehr rational sind oder so. Das ist eine so schöne Ergänzung. Wenn ihr gar nicht so seid und Leute komplett anders funktionieren als ihr selber, dann kann ich euch nur dazu raten, diese Leute mal zu versuchen kennenzulernen, weil meistens ist es ein unglaublicher Gewinn. Für mich in meinem Leben war es bis jetzt immer nur so, Leute, die ganz anders funktioniert haben als ich selbst, die haben mich wahnsinnig bereichert. Genau deswegen zum Beispiel auch einfach.
Ja, das geht mir auch so.
In der Hinsicht. Ja.
Ja. Ihr Lieben, ihr bereichert uns auch. Ich bin jetzt auch bereichert mit dieser Folge und ich muss aufs Klo und was essen.
Ja, ich auch.
Ich muss aufs Klo und ich muss was essen. Ihr lieben Leute, schreibt uns bitte, wenn ihr mögt, was ihr so denkt, was ihr fühlt, wie es euch geht gerade, an schnapsidee-podcast@gmail.com oder schnapsidee.podcast bei Instagram. Erzählt mal eure Erfahrungen mit Depressionen oder also, wenn ihr uns schreiben mögt, dann macht das sehr, sehr gerne. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in einer Woche wieder.
Bleibt sehr gesund.
Bleibt gesund und munter. Und
oder ihr dürft auch
Eis.
ihr dürft auch einfach, wenn es euch nicht gut geht, oder ihr hängt einfach mal durch,
und ist auch okay sein. Das ist auch alles in Ordnung. So, ich muss jetzt sehr dringend Pipi.
Ja, ich
Pipi,
auch.
Pipi, Mama, ich muss Pipi.
Genau.
Es will ganz okay, ihr lieben Leute, wir hören uns nächste Woche. Ich freue mich sehr drauf.
Ich freue mich
Paula,
auch sehr drauf.
Paula, mein Herz, das war sehr, sehr schön.
Es war sehr, sehr schön mit dir, Anna. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich freue mich auf nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Bis
mit
nächste
freundlichen
Woche.
Grüßen.
Paula
und Anna.
Super, das war Schnapsidee, der Podcast über Liebe, Love und Sexy sein. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und jetzt kommen die Outtakes.